Mein Name ist Gerrit, ich bin Pastor der Kirche für Siegen. Schön, euch zu sehen. Schön, dass ihr hier seid. Und ich würde gern, bevor ich anfange mit meiner Predigt, würde ich uns einfach gerne eine Zeit der Stille geben. Ich weiß nicht, wie deine Woche aussah, und wir dürfen auch in der Anbetung, im Lobpreis, Gott feiern, auch mit Musik. Und wir haben auch Kinder. Und da ist unser Alltag vielleicht auch laut. Und ich würde uns gerne einfach einen Raum geben von circa 50 Sekunden, wo wir einfach still erleben dürfen und auch über diesen Gott, über diesen Jesus, den wir angebetet haben mit Liedern, Raum geben, zu uns zu sprechen. Vielleicht ist das auch eine Herausforderung für dich, auch vielleicht fordert dich das auch heraus. Aber genau, ich möchte ganz gerne diesen Raum geben. Du kannst dich gerne auch die Augen schließen und einen Moment der Stille genießen. Jesus, vielen Dank, dass du hier bist heute Morgen. Danke, dass du unsere Woche siehst, dass du unseren Morgen auch siehst, dass du uns, unseren Alltag siehst, unser Leben. Du weißt, wo wir herkommen, was uns gerade auch aufwühlt innerlich in unserem Herzen, vielleicht auch wütend macht, vielleicht auch traurig macht. Du siehst, wie wir uns fühlen gerade. Danke, dass du ein Gott bist, der darauf eingeht und das auch sieht. Dich um deinen Frieden jetzt auch, dass du uns ruhig werden lässt auch, dass wir empfangen dürfen dein Reden durch dein Wort. Amen. Wir sind in einer neuen Predigtserie, die letzte Woche schon angefangen hat, und zwar die Predigtserie lautet: Gott schreibt Geschichte. Sehr gut. Ist schon okay. Genau, Gott schreibt Geschichte. Wir haben letzte Woche mit Gideon angefangen, und das Ziel der Predigtserie ist, wir wollen uns Menschen in der Bibel anschauen und wollen uns anschauen, wie Gott die Person berufen hat. Also wie sie zum Beispiel zu ihrem Dienst gekommen ist. Genau, und was wir da auch von Gott auch lernen dürfen, auch für unser Leben. Letzte Woche war Gideon wunderschön. Einfach, ich liebe Gideon. Die Geschichte ist so menschlich und so toll. Kannst du gerne nachhören. Genau, und heute geht es über eine andere Person. Aber bevor ich darauf eingehe, möchte ich kurz schon mal anteasern, was so der Inhalt dieser Predigt ist. Vielleicht hast du einen Beruf, vielleicht hast du einen Job, vielleicht gehst du arbeiten, vielleicht hast du auch eine Berufung, vielleicht machst du gerade irgendwas auch ehrenamtlich, oder ich sag mal, auch Studium kann eine Berufung sein, eine Art, wo du gerade unterwegs bist. Und wenn du in einem Beruf bist, vielleicht weißt du auch noch, wie das war, als du den Beruf angefangen hast. Ich habe vorher Schreiner gelernt, habe auch als Schreiner gearbeitet. Und vielleicht war das bei dir auch so. Am Anfang warst du nicht so qualifiziert vielleicht, wie du jetzt bist. Du machst vielleicht deinen Beruf schon ein bisschen länger. Wenn ich da überlege, wie ich als allererstes mal meine allererste Tischplatte furniert habe, die war nicht so gut wie meine 100. Tischplatte, die ich furniert habe. Das heißt, ich bin in diesem Beruf gewachsen auch und durfte lernen. Und ich glaube, dass es auch bei deinem Beruf genauso war. Du machst heute Dinge anders, die vielleicht am Anfang herausfordernd waren und in denen du wachsen durftest. Ich hoffe, Vielleicht ist es sogar, dass du einen Job hast, einen Beruf hast, eine Berufung hast, etwas, wo du gerade unterwegs bist, was deine Leidenschaft ist. Na, wo du morgens aufstehst und denkst, boah, da habe ich Lust, mich zu investieren, das macht mir Spaß, das ist auch vielleicht deine Begabung, das kannst du gut, dann ist es super. Ich weiß, dass es auch anders geht. Ne? Ich weiß auch, dass es Berufe gibt, wo man vielleicht morgens aufsteht und denkt so, das mache ich irgendwie gerade nicht so gern. Aber auch in einem Beruf, den man sehr, sehr gerne macht, gibt es Phasen, die wirst du auch gehabt haben oder wirst du vielleicht gerade jetzt haben, wo du Phasen hast, wo du merkst, ich habe nicht so viel Lust darauf. Ja? Nicht dieses, ich habe keine Lust zu arbeiten generell, ich sag mal, wer hat das schon? Nein, aber sondern diese Lust, diesen Beruf, den du gerade machst, da ist eine Phase, die schwierig ist, die vielleicht auch herausfordernd ist, wo du Gegenwind bekommst und wo du merkst, boah, das macht mir so Spaß, meine Arbeit, aber es ist gerade so anstrengend und so herausfordernd. Und vielleicht hattest du so eine Phase, wenn du die noch nie hattest, kann ich dir sagen, die wird noch kommen. Und genau über eine Person geht es heute, die genau das erlebt hat, die genau diesen Prozess von ich kann das nicht bis hin zu ich lerne etwas und ich tue etwas, wo der Schreiber das sogar sagt, ein Feuer in meinem Herzen ist. Ich kann nicht anders, ich muss das tun und trotzdem erlebe ich so viel Leid. Vielleicht weißt du auch schon, worum es geht. Es geht um den Propheten Jeremia. Jeremia ist einer der drei großen Propheten in der Bibel. Und die Aufgabe eines Propheten, gerade im Alten Testament, gibt es immer eine Zeit von, also wir haben das Alte Testament und das Neue Testament und im Neuen Testament, Apostelgeschichte 2, ein Buch, ist der Punkt, wo der Heilige Geist auf die Jünger und auf die Nachfolger Jesu kommt. Das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt, weil sich ab dann diese Beziehung zwischen Gott und Mensch ändert. Weil das im Alten Testament noch nicht so war. Wir hatten das in einer anderen Predigtserie, wo Gott ganz punktuell Menschen erfüllt mit seinem Geist, mit dem Geist Gottes, aber es eine andere Beziehung zwischen Mensch und Gott war. Es brauchte einen Priester, es brauchte einen Tempel, es gab die Opfergaben. Und so hat Gott auch Propheten gesendet, um sein Wort, um seinen Willen dem Volk kundzutun, würde ich mal sagen. Also er war quasi der Mittler Gottes. Er war Gottes Wort, um es weiterzugeben dem Volk, also dem Israeliten in dem Fall. Und einmal ist eine Ankündigung, hey, da wird etwas kommen. Und auch die meisten Prophezeiungen sind eigentlich eine Warnung auf, hey, wenn ihr das nicht tut, dann wird etwas kommen. Ja, Jeremia war zum Beispiel der Fall, dass da schon klar vorausgesagt wird, da wird ein Urteil kommen. Und er sagt auch, ihr müsst euch ändern. Der Kerngedanke des Jeremia-Buches ist es, es ist jetzt schwierig, ein Buch, was so viele Kapitel hat, jetzt irgendwie zusammenzufassen, aber der Kerngedanke des Jeremia-Buches ist es, Israel hat den Bund gebrochen. Im Alten Testament, Mose, auf dem Berg Sinai hat Gott einen Bund geschlossen mit dem Volk Israel. Und hier ist die Kernbotschaft, ihr habt diesen Bund gebrochen. Ihr habt euch anderen Göttern zugewandt. Ihr habt einen gottlosen Weg gewählt. Ihr habt einen bösen Weg gewählt. Und deswegen erwartet euch das Schicksal der Bestrafung, des Gerichtes Gottes. Theologisch ganz schwierig. Aber was aber ganz interessant ist im Jeremia-Buch, dass diese Umkehr, also Jeremia sagt, oder Gott sagt Jeremia, das Volk, ihr müsst umkehren. Ihr dürft nicht so weiter handeln, wie ihr jetzt handelt. Ihr müsst umkehren. Und Jeremia ist ganz konkret, weil er nicht sagt, das Volk soll sich umkehren, sondern das ist eine persönliche Sache. Jeder einzelne von euch muss einen anderen Weg einschlagen. Ich gebe euch ein Beispiel. Jeremia ist auch ein relativ simples, ein einfaches Buch, weil es eine Aneinanderreihung von Predigten ist. Es ist entweder Poesie oder Predigten, die aneinandergereiht sind. Es sind nicht so viele Visionsbilder wie jetzt im Danielbuch oder im Hesekiel zum Beispiel, aber ich glaube, er hat nur zwei Bilder, die er gebraucht. Es ist ein sehr simples und sehr leicht zu verstehendes Buch. Wenn du das liest, wirst du es merken. Und eine Sache zum Beispiel sagt er, Er hat sich an einen Tempel, es gibt ganz viele Tempelpredigten, er stellt sich dann an das Tor des Tempels, wo die ganzen Leute raus und reingehen, und dort predigt er dann. Eine Predigt zum Beispiel sagt er, ihr habt ein Leben, ihr habt eine Doppelmoral. Es gibt ein Leben in Jerusalem und es gibt ein Leben außerhalb von Jerusalem. Es gibt einen Glauben, der tempelfokussiert ist. Ihr sagt nicht, oh, ich vertraue auf Gott, sondern ich vertraue auf den Tempel. Das bedeutet eigentlich, ihr geht in den Tempel, ihr macht dort Gottesdienst, ihr opfert Gott, ihr gebt ihm Opfer, aber außerhalb von Jerusalem habt ihr andere Götter, den ihr auch opfert. Also ihr habt quasi zwei Göttern, denen ihr dient. Es gibt ein Leben in Jerusalem und es gibt ein Leben außerhalb von Jerusalem. Ihr habt eine Doppelmoral in eurem Leben. Und das sagt er ganz persönlich, ihr müsst umkehren, ihr müsst dieses ändern. Und wir wollen uns die Berufungsgeschichte einmal anschauen von Jeremia. Ich lese es einmal vor, Jeremia, das ist ganz interessant, generell in der Bibel, wenn wir uns die unterschiedlichen Personen anschauen, dass immer eine Berufungsgeschichte dahin dran ist. Immer die Berufung, wie die Person berufen wird, wird erklärt in der Bibel. Und das zeigt, wie schön menschlich dieses Buch ist im Geschriebenen, dass dort Menschen sind, mit denen Gott arbeitet. Also wenn wir andere heilige Schriften, die eine andere Religion als heilig anerkennt, würde nie sowas Menschliches drinstehen. Und wir lesen mal, wie menschlich Jeremia hier diese Berufungsgeschichte schreibt. Jeremia 1, Abvers 4. Und des Herrn Worte geschah zu mir. Ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleib bereitete und sonderte dich aus, ehe du von der Mutter geboren wurdest, und bestellte dich zum Propheten für die Völker. Ich aber sprach, ach, Herr, Herr, ich tauge nicht zu predigen, denn ich bin zu jung. Der Herr sprach aber zu mir, sage nicht, ich bin zu jung, sondern du sollst gehen, wohin ich dich sende, und predigen alles, was ich dir gebiete. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin bei dir und will dich erretten, spricht der Herr. Und der Herr streckte seine Hand aus und rührte meinen Mund an und sprach zu mir, siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Es geht noch weiter. Achso. Mund. Siehe, ich setze dich heute über Völker und Königreiche, dass du ausreißen und einreißen, zerstören und verderben sollst und bauen und pflanzen. Das ist quasi die Berufungsgeschichte von Jeremia, wie Gott Jeremia beruft. Und ich finde es so schön, weil es eine komplett menschliche Reaktion ist, die Jeremia hier hat. Und wir lesen auch in anderen Berufungsgeschichten in der Bibel, eine bekannte ist zum Beispiel, als Mose berufen wird, hat er auch, also wir lesen immer in den Berufungsgeschichten, dass immer irgendeine Ausrede da ist. Ne? Bei Mose war die Ausrede, ich kann nicht so gut vor Leuten sprechen, deswegen kann ich diesen Auftrag nicht ausführen. Und ich finde, das ist so, wenn man so einen Auftrag bekommt wie Jeremia, und der Auftrag, werden wir gleich noch sehen, ist riesig und hat auch riesige Konsequenzen und Risiken für Jeremia. Und wie schnell sind wir dann dabei zu sagen, ja, aber ich bin viel zu jung, ich kann gar nicht gut vor Menschen reden, und dann musst du dir Gott jemanden anderen aussuchen, der das kann. Und das lesen wir in ganz vielen, in den nächsten Berufungsgeschichten, die wir uns mal anschauen werden. Es ist immer so dasselbe, wo die Menschen sehr, sehr schnell sind mit den Ausreden. Und warum das bei Jeremia so eine riesige Konsequenz hatte auch? Jeremia stammt aus einer Priesterfamilie, das heißt, er ist religiös aufgewachsen. Und er soll das Volk kritisieren, und nicht nur das Volk, die Leute, sondern auch die religiösen Leiter. Er soll die Propheten, die anderen Propheten, die da sind, kritisiert er. Er kritisiert die Priester. Ja, also das ist quasi eine Kritik an sein direktes Umfeld. Also er ist ja in seinem sozialen Umfeld, wo er groß geworden ist, als quasi Pastorenkind, kritisiert er eigentlich seinen eigenen Vater mit dem Auftrag, den er von Gott bekommt. Und dann das Alter auch, ist schwierig herauszufinden, weil nichts Konkretes drinsteht, aber man kann das erkennen an dem hebräischen Wort, was hier für jung gebraucht wird. Das ist ein Wort, was für Kind, Jugendlicher oder junger Mann gebraucht wird. Also im Alter von 15 bis 25. Da er aber noch nicht verheiratet war und auch diesen Priesterdienst, den er hätte antreten müssen, weil er ja Nachkomme eines Priesters ist, den beginnt man mit 20 Jahren. Deswegen sagt man, dass er ungefähr 18 Jahre alt war. Und das war Jeremias Ausrede. Jeremia sagt, in diesem Kontext, in dem er ist, ein Priesterdorf sogar wird gesagt, wo er aufgewachsen ist, und er soll zu dem Volk gehen und soll dem Volk predigen und dann ja auch den Inhalt dieser Predigt, ne, Vers 10, zum Ausreißen und Einreißen, zerstören und verderben. Also ist schon auch eine starke Kritik. Und er fühlt sich zu unerfahren, zu überfordert und zu jung. Vielleicht denkt er aber auch weiter und denkt sich, ja, wer soll mir denn schon zuhören, wenn ich mich da vorne vor die Leute stelle und denen etwas sage auch. Und der erste Punkt in dieser Berufungsgeschichte, der Fernseher ist aus, den gucke ich immer hier, Gott beruft anders. Vielleicht ist auch Jeremia von dem Umfeld geprägt, also von der Gesellschaft einfach geprägt, dass Menschen oder junge Leute in seinem Alter nicht die Personen sind, die etwas zu sagen haben. Und die ganze Bibel spricht eigentlich in den Berufungsgeschichten immer über Berufene, oder sehr oft, häufig, nicht immer, aber häufig von Berufenen, die gesellschaftlich dagegen sprechen. Also zum Beispiel, er beruft Frauen, was in dem Kontext, was gegen die Gesellschaft sprechen würde. Ja, er beruft Maria Magdala, die von einem Dämon besessen war. Er beruft Paulus, wir müssen uns das mal im heutigen Kontext vorstellen, ein Christenverfolger, also ein Mörder. Und dieser Mörder wird zum größten Gemeindegründer der Geschichte. Damals verrückt, ja, aber auch heute, wir müssen uns das nur mal vorstellen. Aber Gott gebraucht ihn, beruft ihn. Gott gebraucht und beruft Rahab, eine Prostituierte. Und schreibt durch diese Menschen Geschichte. Was gesellschaftlich komplett unkonform ist. Und diese Menschen gebraucht er. Gott schreibt Geschichte nicht mit den besten Leuten, sondern meistens mit denen, von denen es niemand erwartete. Ja, wir können David nehmen, wir können David, der noch nicht mal der Älteste, der Jüngste, der eigentlich sogar übersehen wurde, diesen Mann beruft, der König über Jerusalem, Israel zu werden. Und vielleicht, gerade dieses Thema, vielleicht dieses, okay, ich bin zu jung, vielleicht kennst du auch dieselben Gedanken, zu jung, um eine leitende Rolle zu übernehmen. Und ich finde es interessant, dass momentan in unserer Gesellschaft eigentlich genau so, gerade so eine Gegenbewegung ist. Ich komme aus der Nähe von Mainz und in einem Nachbarort, wo ich groß geworden bin, ist letztes Jahr der jüngste Bürgermeister Deutschlands angetreten mit 19 Jahren. Also Siegen merkt man es ja auch, ist ja auch ein jüngerer Bürgermeister geworden. Burbach hat auch einen relativ jungen Bürgermeister jetzt bekommen. Das heißt, da ist so eine Bewegung, wo junge Menschen Verantwortung übernehmen wollen. Und man hat das gemerkt, so die letzten Generationen wurde das nicht so wahrgenommen auch. Aber vielleicht auch die Ausrede, ich bin zu alt. Ich bin zu alt, um etwas zu tun. Du bekommst eine Berufung, du hörst vielleicht auch von einer Aufgabe, die Gott dir irgendwie aufs Herz legt und sagt so, hey, dafür brennt dein Herz. Und dann die Ausrede, ja, aber ich bin viel zu alt dafür. Was kann ich denn schon unternehmen? Und das schönste Beispiel von der Person, die mich, als ich Christ wurde, am meisten geprägt hat, ist für mich Wilhelm Busch, der noch mit 60 Jahren Jugendarbeit im Ruhrpott gemacht hat. Ja, also eine Person, wo man wirklich merkt, wenn man das liest, wie er gewirkt hat, wo das Alter keine Rolle gespielt hat. Er hatte eine klare Berufung und es war nicht das Alter, was ihn gehemmt hat, diese Berufung wahrzunehmen. Gott beruft unabhängig vom Alter, und ich möchte dich ermutigen, wenn wir über Berufung nachdenken, über Verantwortung nachdenken, ja, ob es jetzt das Alter ist, zu jung, zu alt, aber auch über andere Dinge, nicht auf die Stimme zu hören, die sagt, du bist ja auch viel zu, du kriegst eine Leidenschaft aufs Herz, du merkst, dafür brennt mein Herz, das ist wirklich was Gott mir aufs Herz legt, aber ich bin ja zu, fill the gap, was auch immer dir einfällt da drin, so, ich bin viel zu. Und dann aber auf Gottes Stimme zu hören, die sagt, du bist berufen von mir. Bei Jeremia sogar, seit er im Mutterleib ist, ja, also bevor er überhaupt geboren wurde, hat Gott ihn berufen, diesen Auftrag wahrzunehmen. Gott beruft anders. Der zweite Punkt dieser Berufungsgeschichte ist, Gott befähigt die Berufenen. Jeremia ist unerfahren, ja, also er kann, ne, er ist 18 Jahre alt, er hat noch nie gepredigt, also er ist unerfahren, er kann diesen Auftrag so gerade eigentlich von seinen Fähigkeiten nicht wahrnehmen. Ja, er ist unerfahren und kann das nicht. Und die Aufgabe ist ja auch keine kleine Sache, sondern ein Riesending, also eine riesige Konsequenz. Gehen wir im nächsten Punkt noch drauf ein, was auch für eine Konsequenz für ihn hat. Aber er macht sich, und mit dem Auftrag macht er sich auch verletzlich, er geht ein Risiko ein. Und Gott ruft Jeremia aus seiner Komfortzone heraus. Und Gott ruft uns auch aus unserer Komfortzone heraus. Er fordert uns heraus, damit wir darin wachsen können. Ich möchte euch ein Beispiel geben aus meinem Leben. Ich habe früher, oder ich spiele auch noch Posaune. Ich habe auch früher in vielen Orchestern und so mitgespielt. Und als ich so 12 war, bin ich quasi ein Orchester hochgestiegen ins nächste Orchester rein. Und das war sehr professionell. Also es war schon ein sehr gut qualifiziertes Orchester gewesen. Und da haben wir ein Stück geübt für ein Konzert, das hieß The Second Waltz. Und da gibt's ein ganz, ganz schönes, ruhiges Posaunensolo drin. Und das war meine zweite Stunde dort. Und die Person links neben mir sollte das Solo spielen und hat das gespielt und ist irgendwie hat es nicht funktioniert. Der Dirigent hat abgewunken und die Person links neben mir hat einmal aufgebrüllt und gesagt, ich habe keinen Bock mehr, hat seine Posaune zusammengepackt und ist rausgestiefelt und ist gegangen. Und dann hat der Dirigent nur geguckt, Gerrit, willkommen, du darfst das Solo am Konzert spielen. Und ich hätte niemals, es war meine zweite Stunde dort und das Solo dort ist sehr gefühlsvoll, sehr legatohaft, also sehr genau gucken, wann man Luft holt und sowas. Schon sehr herausfordernd. Ich hätte niemals gesagt, ach übrigens, Holger, ich mach das dann, sondern ich wurde direkt dort reingeschubst. Und es war eine absolute Herausforderung für mich damals mit 12 Jahren. Aber es war etwas, wo ich drin wachsen durfte. Und ich glaube, dass Gott auch uns manchmal genauso beruft. Ja, dass Gott uns vielleicht, wenn wir da sitzen, wir würden vielleicht nicht direkt die Hand heben, hier wird jemand gesucht, hier bin ich, sondern oft schubst Gott uns genau in diesen Herausforderungen rein. Und in diesen aus der Komfortzone raus, finde ich das Bild auch vom Muskel. Also wenn wir einen Muskel, ich nicht, aber wenn Menschen trainieren und Muskel trainieren, dann geht man beim Trainieren immer bis an eine Grenze, wo der Muskel über seine Belastung drüber hinweggeht, damit er wachsen kann. Und auch wir können in unseren Fähigkeiten, in dem, was wir machen, nur wachsen, wenn wir aus unserer Komfortzone heraustreten. Wir würden niemals sagen, ach, hier wird jemand gesucht zu predigen, ja, ich bin hier und ich würde das gerne mal machen. Sondern wir werden irgendwie so aus, es kostet uns etwas, dort rauszugehen. Aber wir dürfen jedes Mal wachsen und ja, und das ist hier bei Jeremia auch so schön, weil Gott ihn auch dann befähigt. Wo ist dein Schritt aus dieser Komfortzone vielleicht sogar heraus? Was ist so ein Punkt bei dir, wo du merkst, boah, das würde mich wirklich in meinen Fähigkeiten, in dem, wie ich bin, herausfordern? Und du stehst vielleicht vor einer Entscheidung, um dann zu sagen, ich nehme diese Herausforderung an, um diesen Schritt zu gehen, damit ich wachsen kann und Gott dich befähigen kann da drin. Bei Jeremia war es nämlich so, Gott hat ihn befähigt. Ne? Also Vers 9, und der Herr streckte seine Hand aus und rührte meinen Mund an und sprach zu mir, siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Das ist eine Befähigung, wo Gott Jeremia befähigt zu predigen. Wo er vorher sagt, ich bin viel zu jung, ich kann das nicht. Und Gott befähigt ihn. Ja? Er überlässt ihn nicht einfach sein Schicksal, hier ist der Auftrag, viel Spaß damit, sondern er begleitet ihn da drin und befähigt ihn. Und es ist auch kein Ausprobieren, sondern ein Trainieren. Also wenn meine erste Predigt ein Ausprobieren gewesen wäre, dann würde ich, glaube ich, nicht hier stehen. Sondern es ist ein Trainieren. So, wenn meine erste Platte, die ich furniert habe, ein Ausprobieren wäre, dann hätte ich den Beruf nie weitergemacht, sondern es ist ein Trainieren. Ich darf Fehler machen, ich darf wieder neu anfangen und neu trainieren, um dort drin zu wachsen. Ihr könnt mir nicht glauben, wie viel Nerven dieses Solo mich gekostet hat und Proben und Trainieren und was weiß ich. Aber ich habe versagt und immer wieder neu angefangen und darf da drin wachsen und darf es trainieren. Und trotzdem, auch wenn Gott ihn befähigt hat, war die Botschaft keine einfache Botschaft, ne? Also es war eine Botschaft, die ganz klar aneckte bei Menschen. Es war eine Botschaft, die sehr provokant war diesen Menschen gegenüber. Und Jeremia leidet. Jeremia wird auch der weinende Prophet genannt, weil er weint oft, aber weil diese Botschaft und diese Botschaft von Gott an das Volk ihn so emotional mitnimmt, dass er, ja, ihn das wirklich auch, also er wird in den Brunnen geworfen, er wird verfolgt, auch von den Leitern, er wird abgestoßen von den Leitern. Es wurde sogar geplant, ihn umzubringen, das heißt, er wurde sogar mit dem Leben, mit dem Tod bedroht sogar. Und es war so weit, dass irgendwann der schlimmste Punkt war bei ihm, der tiefste Punkt, wo er sagt, ich verfluche den Tag, an dem ich geboren wurde. Ja? Wo Gott einmal sagt, so im Mutterleib habe ich dich berufen. Und er sagt, weißt du was, Gott, den Tag, den verfluche ich. Ich wünschte, ich wäre niemals geboren worden. Auch wieder schön zu sehen, dass diese Worte in diesem Buch drinstehen. Ja? Dass sie nicht irgendwie weggetuscht werden und zu sagen, ja, das passt irgendwie nicht. Gott, das kannst du dir doch nicht gefallen lassen. Nein, Gott hält das aus. Und das ist auch irgendwie unser Leben, oder? Auch wo Leid und Bedrängnis auch da ist, vielleicht in unserem Dienst, vielleicht in unserem Beruf, vielleicht in unserer Familie, wo Herausforderungen da sind, Dinge, die uns bedrängen. Und Dinge sind nicht immer rosig in unserem Leben. Wir kommen an Grenzen, werden enttäuscht und klagen Gott an. Und die Frage ist, wie reagiert Gott darauf? Weil Gott hat erstmal Jeremia ja diesen Auftrag gegeben. Jeremia hat sich ja den Auftrag nicht selber ausgesucht, sondern Gott hat ihn berufen und ihm den Auftrag gegeben. Im Mutterleib sogar schon. Und an einer Stelle schreibt Jeremia, dass ihm das Feuer ins Herz gelegt wurde. Ja, also Gott hat ihm sogar ein Feuer, eine Leidenschaft ins Herz gegeben. Er kann nicht anders, als zu predigen. Er kann damit nicht aufhören. Er muss es tun. So, also ein inneres, und einmal dieses, ich habe da Leid, ich habe da Verfolgung, ich werde mit dem Tod, also mein Leben wird bedroht. Die wollen mich umbringen und ich kann nicht anders, als weiter zu predigen. Ich kann nicht anders, als diese Botschaft weiterzugeben. Und dann eine Stelle auch, wo er beklagt, wo er sagt, wie unfair ist es, dass die Gottlosen, die Menschen, die Gott nicht kennen, dass es denen so gut geht in ihrem Leben. Warum geht es doch den Gottlosen so gut und die Abtrünnigen haben alles in Fülle? Und warum muss ich leiden? Und vielleicht ist das auch, was du auch schon mal gedacht hast, ja auch schon mal so erlebt hast. Ich kann sagen, meine größten Leidensgeschichten, die ich in meinem Leben hatte, habe ich erst habe ich in meiner Zeit als Kind Gottes erleben. Das heißt, dass wir nicht geschützt sind davor, von diesem Leid auch, aber trotzdem auch dieses Denken, boah, ich investiere mich so viel irgendwie in Gemeinde, in Reich Gottes, in schau mein Leben an, ich bete dich irgendwie an Gott und trotzdem leide ich an was es auch ist, ne? Also was in deinem Leben ist, ne? Ob es Leid ist, ob es Mangel ist, irgendwas Sorgen sind auch. Und irgendwie geht es den Leuten, die dich nicht kennen, irgendwie geht es denen besser auch. Und Gott hält das aus. Etwa ein Drittel der Psalme, des Buchs der Psalme, ein Drittel etwa davon sind Klagepsalme. Also sind Psalme, wo die Leute, die diese Lieder geschrieben haben, erstmal Gott anklagen und sagen, hey Gott, warum machst du das? Warum lässt du das zu? Und Gott hält das aus. Gott sagt nicht zu Jeremia in diesem Kontext, ich nehme dir dein Leid weg, sondern das ganze Jeremia-Buch spricht eigentlich davon, ich halte dich im Leid und gebrauche dich darin. Und vielleicht ist das nicht das, was wir hören wollen, eigentlich eine Leitsituation, in einer Situation, die uns herausfordert, wo wir nicht hören, ja, Gott hält uns irgendwie im Leid fest, sondern eigentlich will ich, dass er dieses Leid wegnimmt aus meinem Leben. Aber Gott sagt, ich halte dich und begleite dich in diesem Leid. Er warnt ihn ja sogar vor. Vers 8, fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin bei dir und will dich erretten, spricht der Herr. Also da ist eine Hoffnung in diesem Vers drin. Eine Hoffnung für Jeremia, aber auch für das Volk Israel. Wir haben am Anfang gelesen, siehe, ich setze dich heute über Völker und Königreiche, dass du ausreißen und einreißen, zerstören und verderben sollst. Das war die Botschaft. Und das war auch das Gericht. Das war auch, was das Volk Israel erlebt hat. Ja, die Babylonier sind dann aus dem Norden eingefallen in das Land, haben auch Jerusalem zerstört, haben Leute, das Volk mitgenommen in die Gefangenschaft nach Babylon. Ja, das ist gekommen und das war diese Zerstörung, die Jeremia angekündigt hat. Ja, aus dem Norden werden sie kommen auch. Aber weiter sagt er, und du sollst bauen und pflanzen, abreißen, aber auch neu pflanzen. Und das finde ich in diesem Buch so schön, dass ein Zeichen ist von, da ist ein Gericht, was kommen wird, aber ich habe euch nicht vergessen. Ich finde die ganze Bibel, diese Geschichte, es gibt nie den Punkt, wo Gott einmal sagt, okay, ich habe keine Lust mehr, ich mache einmal einen Neustart. Eigentlich hätte Gott das direkt im Garten Eden bei Adam und Eva sagen können, oder? Da war man noch nicht so tief drin im Spiel und hätte sagen können, komm, einmal Neustart, fangen wir nur von vorne an. Mal gucken, ob die zweite Version das irgendwie besser kann. Immer wieder sagt Gott, ich habe euch nicht vergessen. Ich möchte weiter mit euch, ich habe euch nicht verworfen. Und auch wenn ihr Israel diesen Bund gebrochen habt, habe ich euch nicht vergessen. Und jetzt kommt eine Stelle, möchte ich euch noch mit euch teilen, die etwas sehr, sehr Schönes vorhersagt im Jeremia-Buch. Und zwar, ich muss leider mal hier gerade nachgucken. Kapitel 31, Verse 31 bis 33. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, da will ich mit dem Hause Israel und mit dem Hause Juda einen neuen Bund schließen. Nicht wie der Bund gewesen ist, den ich mit ihren Vätern schloss zu führen, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus Ägyptenland zu führen. Ein Bund, den sie nicht gehalten haben, ob ich gleich ihr Herr war, spricht der Herr. Sondern das soll der Bund sein, den ich mit dem Haus Israel schließen will. Nach dieser Zeit, spricht der Herr, ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Etwas Neues aufbauen. Das, genau das, was die Verse, was Jeremia oder was Gott hier Jeremia sagt, ist genau das, was wir vor 2 Wochen gefeiert haben. Genau da fing dieser neue Bund an, wo wir das Gesetz in unsere Herzen geschrieben bekommen haben. Durch die Auferstehung Jesus. Jesus hat diesen Bund überhaupt erst möglich gemacht. Ein neuer Bund, der angekündigt wird. Einem Volk, das eigentlich, also in dieser Zeit ja sich Gott abgewendet hat, ja, wo sie gesagt haben, wir möchten nichts mit Gott zu tun haben, sich anderen Göttern zugewendet haben, spricht Gott zu ihnen, ich habe euch nicht vergessen, ich möchte einen neuen Bund, ihr habt zwar den gebrochen, aber ich möchte euch einen neuen Bund mit euch schließen. Wie Paulus es im Römerbrief schreibt, Römer 10, Vers 4, denn Christus ist des Gesetzes Ende, wer an den glaubt, der ist gerecht. Das Gesetz sollte die Menschen gerecht machen. Aber es hatte etwas zu tun mit dem Handeln. Also Gesetz, ne, hat immer etwas zu tun mit der Handlung, die ich tue. Also ich muss, also ein Gesetz zum Beispiel, du sollst ein Opfer geben Gott. Das heißt, ich tue etwas, ich handle etwas, um dieses Gesetz zu erfüllen. Und genau dieser handlungsorientierten Glauben kritisiert Gott im Jeremia-Buch, wo er sagt, ihr habt einen tempelorientierten Glauben, einen handlungsorientierten Glauben. Es ist nicht in eurem Herzen drin, sondern ihr tut etwas, weil es im Gesetz steht. Nicht, weil es in eurem Herzen steht. Ihr geht in den Tempel und gebt dort Opfer, weil es im Gesetz steht, aber nicht, weil es in eurem Herzen steht. Und er kündigt an, einen neuen Bund zu schließen, wo das Gesetz in euer Herz geschrieben wird. Wo es nicht darum geht, ich tue etwas, um jemand zu sein. Ich tue etwas, dann bin ich ein Christ. Sondern ich bin jemanden und aus diesem Sein, aus diesem Herzen entsteht ein Handeln daraus, weil es in mein Herz geschrieben ist. Nicht, weil es in einem Gesetz steht, sondern weil es in meinem Herz und in meiner Identität ist, damit wir ins Sein kommen können. Und das wünscht sich Gott für dich, diesen Bund, damit auch du in das Sein kommen darfst. Nicht in das, ich tue etwas, gehe sonntags in Gottesdienst, Lügen soll ich auch nicht, in Bibel lesen und beten, dann darf ich mich ein Christ nennen, sondern es ist etwas in dein Herz geschrieben, woraus du handelst. Das Handeln resultiert aus deinem Herzen heraus. Nicht das Tun, damit ich jemand bin, sondern ich bin jemanden, deshalb tue ich etwas. Römer 10, Vers 9 und 10. Denn wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn wenn man von Herzen glaubt, so wird man gerecht. Und wenn man mit dem Mund bekennt, so wird man gerettet. Und das ist, was Jeremia 500 Jahre vor Christus vorhergesagt hat. Und Gott beruft nicht nach weltlichen Standards, sondern er befähigt die Berufenen. Jeremia hat er schon im Mutterleib berufen und ich glaube daran, dass Gott das auch heute noch tut, dass er auch dich schon im Mutterleib für etwas berufen hat. Meine Ermutigung heute Morgen mit dieser Geschichte von Jeremia ist es, dass du diese Berufung erkennen darfst, auch wirklich dich auf den Weg machst, zu schauen, nicht von schnellen Ausreden dich ablenken lässt, von ich bin zu jung, zu alt, zu klein, zu groß, was auch immer. Die Bibel ist voll von verrückten Personen, die Gott gebraucht hat, um Geschichte zu schreiben. Und das möchte Gott heute noch tun, mit dir, mit mir, mit uns, seinem Volk. Und wenn du in deiner Berufung drin bist und zweifelst, leidest, es vielleicht auch einfach gerade schwer ist, da wo du bist, dann möchte ich dich ermutigen mit den Worten Gottes an Jeremia. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin bei dir und will dich erretten, spricht der Herr. Dafür danke ich dir, himmlischer Vater, dass du bei uns bist. Danke, dass wir uns nicht fürchten müssen. Danke, dass du die Herausforderungen siehst, die uns vielleicht aus der Komfortzone herauslocken, die aber dir zur Ehre sind. Wo du die menschlichen Stimmen in uns, die sagen, na, das schaffe ich sowieso nicht, ich bin viel zu jung, viel zu alt. Dass du uns Mut schenkst, aus dieser Komfortzone herauszugehen, um diese Herausforderung anzugehen. Und dich zu verherrlichen. Danke, dass du uns nicht alleine lässt, sondern dass du uns befähigst. Dass wir zu dem werden, was du schon in unserem Mutterleib in uns siehst. Amen.
Schön, dass du dabei warst. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, wende dich gerne an unsere Mitarbeitenden. Zum Beispiel sonntags nach dem Gottesdienst oder auch online unter kirchefuersiegen.de.